Good evening.
Guten
Abend. We have the artist, Kutsurai Chiurai, in Johannesburg.
Wir hoffen, dass jetzt der Künstler, wenn
Künstler Kutsurai Chiurai in Johannesburg. Guten Abend und herzlich willkommen in Berlin. Dankeschön. Wir haben gerade Ihre Performance gesehen, State of the Nation. Wir haben hier mehrere hundert Menschen im Publikum. Und Sie wissen ja vielleicht, dass der Titel der Sektion, mit der wir uns aktuell befassen, sich auf Zukünfte bezieht, aufgegebene Zukünfte, Zukünfte, die nie stattgefunden haben, abandoned futures. Und da möchte ich eine Verbindung herstellen zwischen dieser Zukunft und der Vergangenheit. Man blickt in die Vergangenheit, um eine Zukunft zu bilden. Sagen Sie uns etwas über Ihre Arbeit. Die Vergangenheit ist wichtig. Wir müssen schauen, was in der nutzbaren Vergangenheit ist, was wir aufgreifen können. Das, was sich auch in der Gegenwart nutzen lässt und unsere Zukunft bestimmen kann. Und meine Arbeiten befassen sich genau damit. Ich habe recherchiert in Archiven, um genau diese reusable past, diese wieder nutzbare Vergangenheit aufzutreiben. Und da geht es auch um Bekenntnisse. Bekenntnisse, die verweisen auf das, was die Zukunft sein kann. Die Archive sind also Räume, aus denen ich Dinge entnehme, diese Bekenntnisse, diese Konfessionen entnehme, um für die Zukunft zu denken. Wie sieht das denn aus? Und wie unterscheidet sich denn Ihr Archiv von anderen fiktiven Archiven? Nun, dieses Archiv einer nutzbaren Vergangenheit ist spannend. Wenn man sich beispielsweise mit der Kolonialisierung auseinandersetzt, dann betrachtet man die Geschichte der letzten 500 Jahre. Und wir haben sehr, sehr viel Zeit ja verbracht mit dem Kampf um die Unabhängigkeit. Das ist immer ein ganz wichtiges Thema für uns gewesen. Und das Besetzen unserer Gedanken hat natürlich ganz starke Auswirkungen auch für den Postkolonialismus und die Zeit nach der Apartheid. Und für mich ist das genau der Raum, den wir betrachten müssen. Wir müssen wirklich versuchen, permanent zu dekolonialisieren. Wobei in meinen Arbeiten ich letztendlich die Tatsache unterstreiche, dass der Prozess der Entkolonialisierung nicht meiner sein kann. Es kann nicht ich sein, der entkolonialisiert, sondern der Kolonialherr, der Kolonisator muss dekolonialisieren, muss diese Vergangenheit aufgreifen. Diese nutzbare Vergangenheit ist ja davon geprägt, dass unseren Eltern und Großeltern ihre Vergangenheit und Gegenwart geraubt wurde. Die Sprache wurde ihnen genommen. Es gab Räume, die sie selbst nie besetzen konnten. Und dazu gehört auch die Sprache. Diese Räume waren besetzt vom Kolonisator. Und insofern ist der Verweis auf diese wichtigen Räume der Vergangenheit wichtig für die Zukunft. Wir werden uns sicherlich mit dieser Frage ganz intensiv in den nächsten Tagen befassen. Und zu den ganz relevanten Fragen gehört die, wie finden wir eine Zukunft? Und in der Betrachtung der Postkolonialzeit scheint es mir so zu sein, dass im Grunde die ganze Welt von ihr erfasst ist. Im Grunde ist die ganze Welt von einer Postkolonialität erfasst. Nicht nur aufgrund der Gewalt, die wir in postkolonialen Staaten beobachten, sondern weil die progressiven Ideen, die eingeschrieben waren in die westliche Zeit im letzten Jahrhundert, zum Ende kommen und durch neue Ideen ersetzt werden. Gleichzeitig haben wir Korruption und Aufgabe in postkolonialen Staaten. Das heißt, die postkoloniale Zeit ist vielleicht auf dem Weg zur globalen Zeit, ist dabei, eine globale Zeit zu werden. Die Frage ist, wie fühlt sich das an? Was ist die postkoloniale Zeit eigentlich? Das ist eine Frage der Synchronisierung. Wir synchronisieren unsere Zeit, unsere Ideen. Zum Beispiel nehme ich den eigenen Kommissar und mache ihn zum Staatschef. Jenseits von Ereignissen, das ist die postkoloniale Zeit und die koloniale Zukunft. Wobei damit die Idee immer einhergeht, dass wir niemals in einem Staat nach der Unabhängigkeit, in einem postafrikanischen Staat gelebt haben. Wir haben eigentlich immer in der postkolonialen Zukunft gelebt. Egal, was wir kartografieren, egal, welche Konstellationen wir haben, die Betrachtung der Sterne, alles das ist eingeschrieben in eine bestimmte Zeit, wobei wir lange Zeit die Sterne betrachtet haben, sie benannt haben. Sie waren Teil unseres Lebens, unserer Vergangenheit, aber tauchen in dieser Konfrontation mit der kolonialen Zukunft nicht auf. Ja, aber wenn Sie den Begriff Zukunft verwenden, woher kommt sie? Natürlich gab es die Revolution, es gab die Staatsgründungen, das hat Zukunft produziert, da kamen Aspekte wie Fortschritt und so weiter auf. Aber egal, ob es der Diskurs um die jetzige Zukunft oder die nationale Zukunft oder eine andere ist, es geht doch immer um die Menschen. Man bildet doch die Zukunft für die Menschen, aber die Idee der Zukunft für die Menschen wird zunehmend ersetzt durch Formen der Zukunft, die mit den Menschen gar nichts mehr zu tun haben. Also die Zukunft des Marktes, die neoliberale Zukunft und die Zukunft des radikalen Islam beispielsweise. Das sind transzendentale Zeiten, die auch immer wieder Versprechen äußern, was das Leben angeht. Das heißt, nach dem Ende der nationalen Zeit und der nationalen Zukunft, welche Zukunft kann es denn geben? Worauf können wir hoffen? Das ist schwer zu sagen. Denn ich lebe in einem Territorium, das Territorium, das wir Simbabwe nennen. Und wenn ich über meine Zukunft hinausdenken will, über mein Territorium hinausdenken will, dann müssen sich meine Ideen bewegen, meine Gedanken bewegen. Und diese Ideen bewegen sich natürlich auf meinem Territorium und in mir. Und wenn ich nach Deutschland reise, nach Berlin reise, dann reise ich mit meinen Ideen. Es gibt hier eine Trennung zwischen dem Staat oder dem, was der Staat ist, und dem, worauf die Nation reagiert. Wenn der Staat agiert, dann ist es kein Gespräch mit mir, sondern es ist immer ein Gespräch zwischen Staaten oder Institutionen. Ich werde also ausgegrenzt. Ich bin nicht Teil des Gesprächs. Ich bin eine Erfindung. Ich bin eine Art Fiktion, eine Geschichte, die erzählt wird. Ich bin nicht wirklich da. Und diese Trennung, die so dominant ist, müssen wir überwinden. Es ist ganz wichtig, Teil des Staates zu sein, diese neuen Territorien tatsächlich zu beleben, in denen wir leben. Diese Territorien sind noch Räume, in die wir nicht einbezogen sind. Wir existieren dort nicht. Wir existieren nicht, wenn Deutschland mit der Regierung Simbabwes redet. Und wenn wir dann genannt werden, ja, dann existieren wir. Aber das ist dann die einzige Situation, der einzige Moment. Ich hatte nie einen Anteil am Staat. Insofern ist es für mich schwer, darüber zu sprechen. Und ich werde auch wahrscheinlich nie Anteil am Staat haben. Ja, aber meine Frage war, was wäre denn nach dem Nationalstaat denkbar, wenn man in Richtung Zukunft denkt? Diese Zukunft beinhaltet nicht mich. Niemand ist dort drin enthalten, der jenseits eines Territoriums denkt. Man versucht, etwas zu definieren, etwas Visuelles innerhalb eines Raumes, und dann fragt man davon ausgehend, welche Zukunft könnte ich haben? Ich kann mir eine Zukunft vorstellen, wenn ich in Simbabwe lebe, oder ich kann mir eine Zukunft vorstellen, wenn ich in Deutschland lebe. Ich reise und ich reise mit meinen Ideen. Vielleicht muss ich nicht mal reisen. Ich kann meine Ideen übertragen, rüberschicken. Aber eigentlich lässt die Zukunft das nicht zu. Meine Zukunft wäre schön, wenn sie so wäre, aber meine Zukunft ist ganz stark verbunden mit den staatlichen Institutionen, die mich aber nicht beinhalten. Eine letzte Frage zu Ihrer Arbeit oder zu Ihren Arbeiten. Denn Sie kommen ja immer wieder auf diese wunderbar schön konstruierten Bühnen, Phasen, Stadien fiktiver Referenz zurück. Und Sie sind gleichzeitig beunruhigend, weil Sie eben so viele Momente in der Zeit übereinander lagen. Es sind keine anthropologischen Porträts, sondern es sind ganz unterschiedliche Ästhetiken, die sich in Ihnen manifestieren. Was erreicht man, wenn man die unterschiedlichen Momente in der Zeit hier zusammenfügt? Welchen Sinn von Zeit generiert man? Ich versuche, eine Art Zusammenfallen in der Vorstellung von Zeit zu realisieren, um das, was wir in der Gegenwart über die Zukunft denken, zu vermitteln. Vieles, was mit der Zukunft zu tun hat, hat zu tun mit historischen Ereignissen, die dann unsere Referenzen sind. Und die Ideen, die wir formulieren, basieren ebenfalls darauf. Und auch die Bilder prägen natürlich das, was wir machen. Die Bilder stehen sozusagen immer am Anfang der Interpretation der Bilder selbst. Wir haben also unterschiedliche Referenzen. Und wenn man die dann übereinander lagert oder stapelt, dann sieht man zum einen das Gleiche, wie das, was ein einzelnes Bild vielleicht zeigt, aber viel, viel komplexer. Und das vermittelt etwas von dem, was auf dem afrikanischen Kontinent passiert. Es ist also gar nichts Einzigartiges, was Europa oder andere Kontinente angeht. Es gilt für alle. Und es wirft genau meine Frage auf, wie wir unser Wissen formen, verarbeiten und verstehen, ist ganz stark europäisch geprägt. Und alles, was da nicht reinpasst in die Kategorien, ist das andere. Und wenn man jetzt hingeht und Meldungen stapelt, Referenzen stapelt, übereinander lagert, dann hat man ein anderes Bild. Das ist aber eben nicht einzigartig westlich oder europäisch, was dann am Ende dabei herauskommt. Es ist universell. Und etwas, was ganz stark zu tun hat, auch mit der Hierarchie des Wissens in spezifischen Situationen und gleichzeitig auch eine Referenz ist an die europäische Philosophie. Also ich beziehe mich auch auf Sie, nehme auch aus ihr etwas mit und füge es ein in meine Fragestellungen. Es gibt auch Ironie. Ist die bitter oder verspielt? Beides, würde ich sagen. Ich bin ein bisschen bitter, ein bisschen verbittert, wenn man so will, aber nicht nur. Ich denke, es gibt auch das Element von Humor. Man muss auch lachen können, gerade wenn es um die Hierarchie angeht, also die Idee, dass ich so sprechen möchte wie ihr und das Gleiche tun möchte wie ihr und die gleiche Bedeutung habe. Ich möchte gerne auch darüber lachen. Also es hat eine Vielzahl von Bedeutungen und ja, immer dieses kleine Stückchen Ironie dabei. Vielen herzlichen Dank.